Guten Morgen. Ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich meine Maske abziehen darf. Und zugleich fühle ich mich ein bisschen schuldig, weil ihr alle ja eure Masken angehalten müsst. Und ich stehe da ohne Maske. Also ich hoffe, ihr seht mir das nach. Solltet ihr aber das Bedürfnis haben, auch ohne Maske im Gottesdienst zu sein, könnt ihr euch vielleicht beim Josef für eine nächste Predigt anmelden. Oder Moderation. Wenn man hier vorne steht, darf man offensichtlich ohne Maske stehen. Vielleicht wäre das ein Weg, wie hier ganz neue Dienste erobert werden. Josef wird schon ganz unruhig dahinter. Mit Vorsicht zu genießen. Ja, also in den letzten Wochen hat sich bei mir in den Gesprächen, in denen ich hatte, mit ganz verschiedenen Leuten bei uns aus der Kirche oder aus dem Dorf oder sonst wo, ein Thema irgendwie so in den Vordergrund gedrängt. Es kam mehr und mehr kam das nach oben. Und das war ein kontroverses Thema, da war ich total überrascht. Das hat mich bewegt und beschäftigt. Es geht um diese Covid-19-Schutzimpfung. Also diese Spritze, die kommt ja unweigerlich auf uns zu, auf jeden Einzelnen. Natürlich, je älter man ist, desto schneller geht es, wenn man sich nicht so alt fühlt, oder so, dann dauert das Ganze noch. Aber das Thema kommt auf uns zu. Das lässt sich nicht vermeiden. Und ich meine zu spüren, dass dieses Thema enormes Potenzial hat, enormes Konfliktpotenzial hat, sowohl für unsere Gesellschaft, aber auch, und das macht mir noch mehr Sorge, für die Kirchen und für die Gemeinden. Da gibt es die einen, die begegnen mir, und viele Christen, ich bin da total überrascht, die sagen zu mir, also ich lasse mich, das sagen sie jetzt, weiß nicht, was sie es in 3 Monaten sagen, aber jetzt sagen sie, ich lasse mich nicht impfen, das kommt gar nicht in Frage für mich. Für mich ist das Risiko, durch die Impfung zu erkranken, wesentlich höher als das Risiko, an Covid-19 irgendwas zu haben. Das sind viele Menschen, die mir das so sagen. Und andere sagen, ja, ich kann es kaum erwarten, wann geht es endlich los? Unsere Tochter heute Morgen schon wieder beim Frühstück. Was? Wenn man geimpft ist, darf man in Urlaub? Ich will mich impfen lassen, ich will weg, ich will raus. Es ist mir egal, wenn ich krank werde, spielt keine Rolle. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Das ist natürlich das andere Extrem, die sagt, wann endlich kann ich mich impfen lassen, wann endlich haben wir das Thema durch. Und dahinter stellt ja die Frage, wann bin ich endlich wieder frei? Wann kann ich endlich wieder jetzt in Ihrem Fall auf Partys gehen, wann kann ich endlich wieder das tun, was man eigentlich als junger Mensch auch tun sollte. Jetzt bin ich ja selber kein Mediziner, das heißt, ich habe keine Ahnung. Ich habe Theologie studiert, das ist meine Kompetenz, aber zum Thema Impfung und Spritzen, da steht halt nun mal gar nichts in der Bibel. Da kann man von vorne bis hinten durchlesen, steht da nichts. Darum bin ich auch bei diesem Thema so, ich sag mal, hin und hergerissen. Ich bin wirklich hin und hergerissen. Auf der einen Seite denke ich, Gott sei Dank, was für einen Segen, was für ein Geschenk, was für ein Geschenk von Gott, dass es so schnell so verschiedene Impfstoffe gibt, dass man so schnell darauf reagieren kann. Was für ein Geschenk, was für eine Möglichkeit, dass das Ganze hier irgendwie mal wieder sich normalisiert. Und auf der anderen Seite, das stimmt aber auch, habe ich auch Zweifel. Meine Frau und ich, wir haben 5 Kinder und denke ich mir manchmal, ja okay, ich bin jetzt ja auch schon im gesetzten Alter, 42, da kann man vielleicht auch wieder mehr Risiken eingehen, gesundheitlich, das Ende naht. Aber ich sage mal, bei unseren Kindern, da mache ich mir dann schon Sorge, wenn die Debatte ist, Kinder sollen geimpft werden oder Jugendliche, dann denke ich mir, ja, für mich ist ja das eine, aber wenn ich jetzt an unsere Kinder denke, ja, irgendwie so ein Impfstoff, der da so ruckzuck zugelassen wurde, von dem er gab, und noch eine ganz neue Methode und Verfahren und noch Kinder, dann denke ich, ah, ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Dann beschleichen mich da schon, wenn ich ehrlich bin, und ich versuche ja immer ehrlich zu sein, gewisse Zweifel. Ist das gut? Ist das weise? Ist das sinnvoll? Was ich ganz stark spüre, ist, dass ich diesem Thema am liebsten ausweichen würde. Ich würde es am liebsten einfach auf die ganz, ganz lange Bank schieben und sagen, soll jeder machen, der das will. Und dann sehen wir ja, was passiert. Ich schätze aber auch nicht gerade eine selbstlose Haltung, abgesehen davon. Und dann irgendwann wird sich das schon lösen oder klären. Das ist wie so, bei so manchen unangenehmen Themen gehe ich so vor. Die schiebe ich so lange vor mir her, bis sie dann halt sich irgendwann gelöst haben. Oder bis derjenige gestorben ist, mit dem ich einen Konflikt habe oder sonst irgendwas. So kann man es ja machen. Ich glaube aber, dass in dem Fall geht es nicht. Also das wird nicht funktionieren. Ich muss mir da schon überlegen, wie ich dazu stehe, wie ich da auch als Christ dazu stehe, aber auch als Leiter einer Kirche, wie ich damit umgehe. Ich weiß nur, es ist schwierig. es ist beängstigend, es macht mich unsicher und ich komme irgendwie nicht drum herum, mich mit auseinanderzusetzen. So, das war jetzt der Einstieg. Und es ist immer schwieriger, mit einem problematischen Einstieg loslegt, aber wir sind nun mal in so einer Zeit. Das ändert ja nichts. Wir können es ja nicht so tun, als gäbe es nicht. Aber jetzt machen wir was, jetzt gehen wir in die Bibel hinein. Jetzt machen wir das, was immer gut tut, wenn man keinen Ausweg mehr weiß, wenn man verzweifelt ist, wenn man irgendwie gar nicht mehr weiter weiß, wenn der Kopf tief im Sand steckt, dann zieht man den Kopf wieder raus, richtet ihn auf aus Gott und dann gibt es wieder ganz neue Perspektiven, dann gibt es eine ganz, ganz neue Dynamik. Und da lesen wir jetzt Tinas Lieblingspsalm, extra für dich geschrieben, in die Bibel hinein. Gell? Psalm 121 ich halte mich jetzt schön an die Gute Nachricht Übersetzung, aber ihr habt bestimmt andere schöne Übersetzungen, das ist auch gut. Das ist ein Lied, das geht so los, das ist ein Lied, also Psalmen, das sind ja Lieder oder Gebete der Bibel, das sind keine Lehrbücher oder Dogmatikbücher, wo man alles genau ableiten kann, alle Prinzipien zum was weiß ich was, sondern es sind Lieder und Gebete, so wie wir nachher auch noch beten in der Gebetsgemeinschaft, das kommt vom Herz zu Gott. So ist gedacht. Und so sind diese Lieder auch formuliert. Psalm 121, 121. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Also was für ein Wort. Unfassbar. Jetzt waren wir gerade bei dieser Impfproblematik tief im Sumpf der Probleme und Schwierigkeiten. Und dann blickt man hinauf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Gell? Und es tut so gut, auch diese Worte zu hören. Also verlässliche Hilfe, wirksamer Schutz, geht ja immer gerade um wirksamer Schutz. Wo finden wir wirksamer Schutz? Bei Gott selber. Er wird uns beschützen, er wird auf uns aufpassen. Und ich mag ein Vers bisschen eine Zeile ein bisschen rausnehmen. Also er heißt da, gibt immer auf dich Acht. So. Das ist Vers 3b. Er gibt immer auf dich Acht. Und die Acht steht auch da, weil ich nicht weiß, ob man Acht in dem Fall groß oder klein schreibt, aber die Acht steht vor allem da, damit man damit es hängen bleibt. Dass man mal da oben im Bett liegt und denkt, was war jetzt da nochmal? So Predigten haben wir ja relativ. Ich bin ja da, ich weiß es ja als Pastor. Die haben eine sehr kurze Halbwertszeit. Das ist schnell vergessen. Aber wenn da eine Irritation drin ist, dann erhöht sich die Halbwertszeit unter Umständen. Und wenn man dann heute Abend mal im Bett liegt, nachdenkt, was war nochmal der Bibelwort? Irgendwas mit Acht, Acht, Acht. Ah, der Herr gibt immer auf mich Acht. Deshalb hier, der Herr gibt immer auf mich Acht. Das ist die Zusage und Verheißung vom Psalm 121. Blick auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Die große Frage, meine Hilfe kommt vom Herrn. Von welchem Herrn? Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann der Zuspruch, und du sollst wissen, er lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Und dann kommt das ganze Thema mit dem Schlafen und dass Gott nicht schläft und so weiter. Er gibt immer auf dich Acht. So mit der Verheißung, mit dieser Zusage, mit diesem Versprechen Gottes dürfen wir unterwegs sein. Jetzt ist hier allerdings schon, die erste Klippe, bei der die Predigt Schiffbruch erleiden könnte. Denn man kann das ja jetzt als so eine Art, und das hat ja auch seine Berechtigung, rundum Sorglos-Paket verstehen. Gell? Und es ist ja tatsächlich auch in einem gewissen Sinn. Gott gibt immer auf mich Acht, ja, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Ich bin ja Hobbypilot, das habe ich von meinem Vater geerbt. Und da gibt es ein interessantes Phänomen in der Fliegerei, also zumindest bei den Luftsportführern und Luftsportgeräten, bei den leichten Flugzeugen, die werden seit Jahren werden die immer sicherer. Die werden immer sicherer. Der technische Fortschritt geht ja immer weiter. Aber was nicht passiert ist, ist, dass die Unfallrate runtergeht. Also es sterben jährlich immer irgendwie gleich viel Piloten am Fliegen. Obwohl die Flugzeuge immer sicherer wird. Woran liegt es? Jetzt gibt es da keine abschließende Antwort drauf, aber eine Theorie sagt, und die klingt für mich plausibel, dass je sicherer die Flugzeuge werden, desto leichtsinniger werden die Piloten und verlassen sich immer mehr auf die Technik, anstatt auf sich selbst, auf ihre eigenen Fähigkeiten und Können, und dann landet man vielleicht auch mal im Nebel oder riskiert mal einen Durchflug durch eine Wolke oder und so weiter, weil ich habe ja hier mein Rettungsgerät und so weiter. Das ist die Gefahr, dass man ein Rundum-Sorglos-Paket ausnutzt. Und das wird da eigentlich deutlich in dem Beispiel. Und diese Gefahr besteht ja hier tatsächlich auch, weil das ist ja hier der absolute Schutz, dass man sagen, ja, Gott gibt schon auf mich Acht. Da passiert ja nichts, da kann ja nichts passieren. Kann ich leben wie Wildsau, kann ich mich und andere in Gefahr bringen. Und Gott, der hat ja versprochen, dass er mich beschützt, also wird er mich auch beschützen. Also ganz einfaches Beispiel, das ist übrigens mein größter Kampf, jeden Morgen Anschnalle im Auto. Ich weiß nicht warum, da habe ich irgendwie ein Problem. Ich fahre aber auch nur von Erna-Zweite auf die Lindewiese, das sind 2,5 Kilometer. Ne? Ich brauche meistens die Hälfte der Zeit, bis ich mich selber so weit habe, dass ich dann auch angeschnallt bin. Warum sollte ich mich anschnallen? Er gibt immer auf mich Acht. Wäre es nicht ein Glaubensschritt, den Gott wegzulassen? Das können wir aber anders fragen. Warum soll ich eine Maske tragen? Er gibt immer auf mich Acht. Wäre es nicht ein Glaubensschritt, die Maske wegzulassen? Oder, sind wir beim Impfen, warum sollte ich mich impfen lassen? Er gibt immer auf mich Acht. Wäre es nicht ein Glaubensschritt, mich nicht impfen zu lassen? Also was heißt es denn jetzt? Wie gehen wir denn jetzt damit um? Wie brechen wir das jetzt runter, diese Verheißung auf unser Leben, auf unseren Weg mit Gott? Und um das richtig zu verstehen, ist immer gut, wenn man schaut, wie die Bibel selber solche Verse auslegt. Also wie geht denn die Bibel selber mit so Verheißungen um? Und da haben wir ein ganz schönes Beispiel. Wir sind ja jetzt gerade in der Fastenzeit. Ich weiß nicht, wer von euch sich darauf einlässt, aufs Fasten. Ich mache das auch jedes Jahr, aber das ist echt immer mies. Also ich brauche immer eine Weile, bis ich dann so weit mich an meinen Verzicht gewöhnt habe, auf das, was ich mich dann in der Regel einlassen will. Fastenzeit. Situation: Jesus in der Wüste, nach seiner Taufe, er fastet 40 Tage lang. Deshalb geht unsere Fastenzeit, wenn man die Sonntage abzieht, auch 40 Tage lang. Und am Ende nach dem Fasten begegnet ihm der Teufel. Kommt der Teufel zu ihm, der Satanos, der Durcheinanderbringer, der Widersacher. Und der prüft ihn, der testet ihn, der will wissen, wie hat das denn? Wie ist der Jesus drauf? Folgt er dem wirklich Gott in allem nach? Auch wenn die Umstände extrem schwierig sind und der Hunger extrem groß und die Bedürftigkeit extrem hoch. Und an einer sind drei Prüfungen, die Jesus da sozusagen hat. Und bei einer Prüfung, da nimmt der Teufel den Jesus und stellt ihn hoch in Jerusalem auf den Zionsberg. Da steht der Tempel, auf den Tempel oben drauf, und sagt zu dem Jesus, und dann beobachten die da die ganzen Pilger und die ganzen Gottesdienste und wie der Altar und das ganze Paket halt und die Leviten singen. Und dann sagt der Teufel zu Jesus, du spring doch da runter. Dir wird nichts passieren. Denn es steht ja in der Bibel, im Psalm 91 steht ja, dass dir kein Engel werden dich tragen und dein Fuß wird dir in keinen Stein stoßen. Steht doch da. Der Teufel hätte aber genauso sagen können, du Jesus, spring doch da runter. Der Herr gibt immer auf dich Acht. Dir wird nichts passieren. Und was sagt Jesus, wie reagiert er auf diese Versuchung? Er zitiert auch die Bibel, die Tora, und sagt, dort steht, du sollst Gott nicht versuchen. Genau. Du sollst Gott nicht versuchen. Das heißt, wir haben ja eine gewisse Leitlinie, wie man denn mit sowas umgehen kann. Wie man mit solchen Zusagen aus dem Psalmen umgehen kann. Weil Jesus hat es uns ja vorgemacht. Er hat es ja ausgelegt. Also, Gott gibt immer auf dich Acht. Bedeutet nicht, dass wir deswegen von hohen Gebäuden springen sollten. Ist ja eigentlich auch logisch. Aber es bedeutet auch, dass wir nicht unnötige Risiken eingehen sollten, uns selber gefährden, weil Gott wird ja schon nach uns schauen. Ich glaube, wenn es um andere geht, dann ist die Situation anders. Wenn es darum geht, anderen zu helfen oder für andere da zu sein, da darf man höhere Risiken eingehen im Vertrauen auf Gott. Aber wenn es um uns selber geht, glaube ich, da heißt es nicht, dass man hier einen Freibrief hat, zu tun und zu lassen, was man will. Und im Glauben wird der Herr mich schon beschützen. Das bedeutet, wir dürfen auf Gott vertrauen, dass er uns beschützen wird. Das ist kein Freibrief für dummes und riskantes Verhalten, aber eine Einladung, gelassen und sorgenfrei zu leben. Wenn ich mein Bestes gebe und meinen Weg sauber gehe mit Jesus, dann darf ich mich schon darauf verlassen, der Herr gibt immer auf mich Acht. Da sagt er jetzt natürlich zu Recht, ja, das ist jetzt für gut und recht, aber was heißt das jetzt für die Impfung zum Beispiel? Was heißt es denn jetzt konkret? Wie soll ich mich verhalten? Wie stehe ich als Christ zu dieser Impfung? Vor was genau wird Gott mich denn beschützen? Was ist da der Punkt? Und da möchte ich auch noch ein paar Dinge dazu sagen. Das ist nämlich der Vorteil als Gastprediger. Ich gehe nachher wieder heim und dann lasse ich das einfach hier. Und wenn ich nicht mehr eingeladen werde, ist es auch nicht so schlimm. Also nein. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich habe hier große Freiheit und die werde ich jetzt ausnutzen. Das will ich damit sagen. Also für alle Christen, die unsicher sind in der Frage, so wie ich, möchte ich ein paar Punkte mitgeben. Wie soll ich mich jetzt da verhalten? Wie stehe ich dazu als Christ? Wird Gott mich beschützen oder nicht? Und ich glaube, der Punkt ist ganz einfach, und ich sage es gerade vorneweg, ich glaube nicht, dass es in dem Fall eine allgemeingültige Wahrheit gibt. Ich glaube nicht, dass Gott zu uns sagt, alle Christen lassen sich impfen oder alle Christen lassen sich nicht impfen. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass hier jeder gefordert ist, selber im Gebet und im Nachdenken eine Entscheidung zu treffen und sich dann auf Gott verlassen kann. Denn unsere Wahrheit ist was? Unsere Wahrheit ist die Liebe. Unsere Wahrheit ist die Liebe. Der entscheidende Punkt ist nicht, lässt sich jemand impfen oder nicht, sondern wie gehen wir miteinander um? Und ich schätze mal, in ein paar Wochen wird es gesellschaftlich noch richtig schwierig. Da wird es richtig mies, wenn man miteinander umgeht. Und dann hoffe ich, dass wir als Christen vorbereitet sind und uns in die Augen schauen können und sagen, ja, du hast vielleicht jetzt da eine andere Erkenntnis als ich, aber wir gehen gut und wertschätzend und liebevoll miteinander um. Also wir machen den Unterschied nicht dadurch, dass wir uns entweder alle impfen lassen oder alle nicht impfen lassen, sondern dass wir gut miteinander umgehen, dass die Liebe über allem regiert. Und wie kommt man da zu einer guten Entscheidung? Das ist ja dann die nächste Frage. Wie entscheide ich denn das jetzt? Also wer da keinen Stress hat, der muss jetzt nicht da, ich will niemanden jetzt auch noch verunsichern. Aber wer sagt, ich bin wirklich unsicher, ich weiß nicht, wie ich da jetzt vorgehen soll. Der erste Punkt, der ist ganz einfach. Und das muss man dazu sagen inzwischen, wenn es um Entscheidungen geht. Erstmal selber nachdenken. Gott hat uns was gegeben? Ein Gehirn. Warum? Um nachzudenken. Und ich vermisse das total. Dass Christen auch nachdenken und sagen, jetzt überlege ich mir denn mal, wie stehe ich jetzt denn zu so einer Impfung? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wo sind denn meine Ängste, was sind meine Nöte und meine Probleme? Nicht gleich zu Google rennen oder zu was weiß ich was oder irgendein YouTube-Guru, sondern sich mal selber Gedanken machen. Das gilt übrigens für jede Entscheidung, was ich jetzt sage. Und Entscheidungen, vor allem große Entscheidungen, die gibt es nicht umsonst, die kosten immer Zeit und Energie. Aber es lohnt sich, weil dann kann man es nachher auch argumentieren. Dann kann man nachher auch hinstehen und sagen, ich habe darüber nachgedacht und ich bin zu der Entscheidung gekommen. Man kann immer seine Meinung nochmal ändern, wenn es dann eine neue Erkenntnisse gibt. Aber oft erlebe ich, dass die Entscheidung gar nicht, da hat gar keiner nachgedacht. Da rennt man irgendwas halt hinterher. Also erstens nachdenken. Zweitens beten. Im Gespräch mit Gott sein. Ich habe den Satz gelesen, der lässt mich nicht mehr los von Magnus Malm, der sagt, wir müssen lernen, endlich mal mit Gott wie mit einem Erwachsenen zu reden. Wie mit einem Erwachsenen. Das heißt, wie würde ich denn mit meiner Frau über das Thema reden, wenn ich einen Spaziergang mache heute Mittag in Erners Heute und sage, das beschäftigt mich. Wie würde ich denn mit einem Erwachsenen reden? Ich würde sagen, guck mal, irgendwie denke ich, das ist gut, dass man sich impfen kann. Und gleichzeitig, ich habe Angst. Ich würde sagen, dass ich Angst habe. Und ich würde sagen, ich bin unsicher und ich weiß nicht, was ich tun sollte. Also nicht irgendwelche vorgefertigten Plappersätze Gott sagen, kann man natürlich auch, sondern das wie mit einem Gott, mit Gott wie mit einem Erwachsenen reden. Und ihm mal sagen, was mich bewegt und was mich beschäftigt. Das gehört da alles mit rein. Drittens, im Gespräch sein. So, und da meine ich jetzt sowohl Menschen wie auch Medien. dass ich mit Menschen im Gespräch bin über das Thema. Und zwar mit Menschen, die es anders sehen als ich. Das ist ja, sage ich mal, ein so ein Problem in unserer Zeit. Es gibt ja so eine Blasenbildung, dass man sich immer nur noch mit denen auseinandersetzt, die sowieso gleich denken. Habe ich meine 5 Facebook-Gruppen, da sind sowieso alle gleicher Meinung als ich. Und da verstärken wir uns gegenseitig in unserer Haltung. Sondern ich stelle mich den Menschen, die eine andere Haltung haben, und versuche die zu verstehen. Versuche das wirklich nachzuvollziehen, was die zu sagen haben. Und lasse mich darauf ein. Und dann sei es Medien aller Art konsumieren und da mal lesen und mich mit dem Ganzen vertraut machen. Ja, und ich merke ja, jetzt bin ich mir immer noch mal unsicher, dann kann man hier eine Schleife machen. Geht mal wieder zu erstens. Ansonsten, viertens, entscheiden. Sagen so, okay, ich habe das jetzt für mich entschieden. Und wer den Weg gemacht hat, die Schleife vielleicht 1, 2, 3 Mal gemacht hat, der muss sich dann keine Gedanken mehr machen. Werde ich jetzt Gott versuchen? Ist das jetzt ein Problem? Ich glaube, der darf dann vertrauen und sagen, das ist jetzt nicht mehr Gott versuchen. Sondern ich hab versucht, Gott zu fragen. Ich war mit Menschen im Gespräch. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Und jetzt darf ich aber auch Gott vertrauen. Jetzt lasse ich es dann auch gut sein. Jetzt gehe ich ins Bett und schlafe und zermarter mir nicht das Hirn. Das ist jetzt gut, der Herr wird immer auf mich Acht geben. Er hat schließlich versprochen. Also fünftens Vertrauen, sechstens Vertrauen, siebtens Vertrauen. Echt? Ja, stimmt. Vertrauen. Genau. Und achtens, neuntens, zehntens. Immer weiter. Darf man dann auch vertrauen. Und da muss man auch keine Angst haben, ich habe jetzt Gott versucht oder irgendwas ausgenutzt. Nur wenn man sich keinen Meter Gedanken macht, keine Minute im Gebet spricht und auch sonst überhaupt sich nicht interessiert, ich glaube, das ist nicht der Weg. Und sich dann sofort auf Gott stützt, sondern sich selber auch ein bisschen engagiert und Entscheidungen treffen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. So, das war mir jetzt wichtig. Nochmal, Psalm 121. Der Psalm beginnt ja ganz wunderbar. Ich weiß nicht, ob er es noch im Kopf hat, wie der losgeht. Der allererste Vers. Annette nickt. Ja, das ist der zweite Vers. Und was heißt im ersten Vers? Genau, ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Ja, das überliest man gleich, weil das ist ja mehr so eine technische Anweisung. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist der Anlass. Das Lied ist zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Jetzt meine Frage, ist irgendjemand von euch gerade auf dem Weg nach Jerusalem? Gedanklich. Okay, eine. Fährt heute Mittag irgendjemand nach Jerusalem oder fliegt dahin oder irgendwas? Nein, alle gehen nach Hattenweiler, gell, Josef? Das ist das neue Jerusalem, nein. Genau. Also dann muss man sich doch fragen, das Lied hat einen expliziten Zweck. Es ist geschrieben für die Menschen, die sind Wallfahrtspilger im Alten Testament, Israeliten, die auf dem Weg sind zum Tempel nach Jerusalem. Ja, jetzt dürfen wir jetzt, sage ich mal, wie so christliche Piraten daherkommen, kapern dieses Lied, sitzend, gemütlich auf dem Stuhl und sagen, das gilt auch für uns. Dabei steht explizit in der Bibel vorne oben drauf zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Dürfen wir das überhaupt? Also von uns ist keiner auf dem Weg nach Jerusalem. Das wandert nicht mal einer, wir sitzen alle. Also wir sind etwas Gegenteil von dem, was da steht. Ganz selbstverständlich nehmen wir das für uns an. Ja klar, können wir natürlich singen. Ist ja unser Psalm, ist ja unser Lied. Aber wir sind ja gar nicht auf dem Weg nach Jerusalem. Das muss ich jetzt ein bisschen erklären. Weil ich finde, da muss man schon fair bleiben. Sonst tut man der Bibel auch Unrecht an. Dieser Psalm, Psalm 121, gehört zu den Wallfahrtspsalmen. Also das heißt, die Israeliten haben den auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Tempel, da waren wir ja vorher schon, mit Jesus, da haben sie dieses Lied gesungen. Wenn sie zum Tempel, zu einem der vielen Festtage nach Jerusalem gegangen sind. Die Israeliten, die haben überall gelebt, eben nicht nur in Jerusalem, sondern überall verstreut. Und manche, die mussten eben relativ lange laufen, um überhaupt zum Tempel zu kommen. Und es war auch nicht ein ganz ungefährlicher Weg, abgesehen davon, wer das Gleichnis kennt vom barmherzigen Samariter, Jerusalem, Jericho, da gab es Räuber und Wild und Hitze und die Wege waren jetzt auch nicht gerade so schön ausgebaut, wie der Weg nach Hattenweiler hoch, alles schön asphaltiert, Buckelpiste, da war alles, das war ein Pfad, das war also schon auch mit Beschwerden bis hin zu mit Gefahren belegt. Und da war es natürlich wunderbar zu singen, hey, wir gehen jetzt da nach Jerusalem und wir dürfen wissen, Gott versorgt uns, Gott gibt auf uns Acht. Jetzt gehen wir nochmal in die Bibel, das allerletzte Buch der Bibel, die Offenbarung oder die Apokalypse, die Enthüllung des Johannes, gibt als Ziel der Menschheitsreise Folgendes aus. Was würdet ihr sagen? Jerusalem, genau so ist es nämlich. Was passiert denn am Ende? Gott kommt auf die Erde, das neue Jerusalem kommt auf die Erde, um was zu tun? Um mit uns dort zu leben. Und zwar von Angesicht zu Angesicht. In der Stadt ist immer hell, ist immer Licht, da ist Gott gegenwärtig, da leben wir dann mit Gott. Das ist das neue Jerusalem, das Jerusalem, auf das wir zugehen, das Jerusalem, auf das wir warten. Das ist das Ziel, das ist das Ziel der Reise, das sagt die Bibel. Dahin sind wir unterwegs, zu diesem neuen Jerusalem, zu diesem neuen Leben, in Gemeinschaft, in Verbindung mit Gott, ohne dass da noch irgendwas dazwischen wäre, ohne dass man jetzt, ich kann Gott nicht sehen, was nehme ich jetzt wahr, sondern da bin ich dann ganz einfach unmittelbar mit ihm zusammen. Jetzt ist ja gerade große Brettspielzeit, zumindest jetzt bei uns in der Familie. Sonntags kann man ja groß niemanden einladen und wenn, ist immer schwierig. Also spielen wir Brettspiele. Jetzt haben wir uns das Spiel des Lebens ausgeliehen vor 4 Wochen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, so ein Brettspiel. Ich kenne es nur aus meiner Kindheit, aber unsere Kinder haben gesagt, müssen wir unbedingt mal spielen. Und beim Spiel des Lebens, da spielt man so das ganze Leben nach. Und gewonnen hat beim Spiel des Lebens, da muss man sich mal festhalten, wer mit dem meisten Geld ins Altersheim geht. Das ist das Ziel. Also man kann dann wählen, entweder macht man Millionärsvilla oder Altersheim. Da kann man dann noch wählen und dann werden die Kinder irgendwie anders berechnet, vom quasi was die halt noch einbringen. Aber das Ziel ist also, möglichst reich ins Altersheim zu kommen. Unsere Tochter, die war Ärztin in dem Spiel, hatte keine Kinder, aber die hat es immerhin geschafft, mit 4 Millionen dann in Ruhestand zu gehen. Sie hat das Spiel gewonnen, das Spiel des Lebens, gell? Und ich war wirklich fassungslos, dass es, was es für Spiele gibt und was die für eine Botschaft da transportieren. Also wie wenn es wirklich im Leben darum geht, möglichst reich im Altersheim anzukommen. Und je weniger Kinder man hat, umso besser, weil die kosten nur Geld. Im Verhältnis bringen die nichts, nur erzeugen nur, also jetzt in dem Spiel. Gell? Also ich war wirklich ein bisschen fassungslos. Als wäre das Ziel des Lebens, mit viel Geld noch in der Rente anzukommen. Die Bibel sagt, das Ziel des Lebens ist, bei Gott anzukommen. Gemeinsam mit Gott in diesem neuen Jerusalem zu sein. Dort zu leben, übrigens auch dort zu herrschen. Da gibt es irgendwie noch was zu tun. Da werden wir nicht nur rumsitzen. In der Gemeinschaft mit Gott, mit den Engeln, mit denen, die vor uns waren, mit denen, die nach uns sind. Zusammen sein. Dort endet die Reise. Das ist das Ziel des Lebens. Und das ist eine Anfrage. Das ist eine Anfrage an jeden von uns. Was ist denn dein Ziel des Lebens? Wo willst denn du mal ankommen? Was ist dein Ziel des Lebens? Was ist sozusagen die langfristigste Perspektive von deiner Reise mit Gott? Wo willst du da mal ankommen? Wo willst du einmal landen? Als Millionär im Altersheim? Das ist auch ein schönes Ziel. Tatsächlich ist es ein schönes Ziel. Reich werden wollen, berühmt sein wollen, bekannt werden. Das sind alles auch gute Ziele. Nur wenn man die Ziele hat, dann kann man nicht diesen Psalm beten. Oder dann kann man dann auch beten, aber dann gilt es nicht. Das passt dann nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Also dieser Psalm und diese Verheißungen, die kann man für sich in Anspruch nehmen, wenn man sagt, ja, ich bin auch auf dem Weg nach Jerusalem. Ich bin auch auf dem Weg zu Gott. Weil dann macht es absolut Sinn. Und dann ist das Versprechen von Gott, du wirst sicher ankommen. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Du wirst sicher in der neuen Welt, im neuen Jerusalem bei mir ankommen. Mach dir keine Sorgen. Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Schaue auf zu den Bergen. Ist auch noch schön. Die Menschen blicken hinauf zu den Bergen. Wir blicken ja im Moment viel in irgendwelche Handys rein und Laptops, unsere Kinder daheim. Ich aber auch. Wir blicken viel. Und dann die Antwort, wo kommt unsere Hilfe her? Ja, unsere Hilfe kommt weder aus dem Handy, noch aus dem Laptop, noch aus dem Internet. Wo kommt unsere Hilfe her? Unsere Hilfe kommt von dem Herrn. Und jetzt kommt's. Und jetzt wird er qualifiziert. Und das ist aber auch wichtig, der Himmel und Erde gemacht hat. Gell? Also was nützt einer, der zwar helfen will, aber der nicht helfen kann? Also ich würde mir jetzt zutrauen, euch allen eine Spritze zu geben. Aber wenn in der Spritze nichts drin ist oder nur Kochsalz, dann bringt es gar nichts. Dann ist es zwar schön, dass ich euch helfen will und dass ich hier das, die Probleme regeln will, aber es nützt ja nichts. Und hier wird qualifiziert. Also der, der uns hilft, ist nicht irgendeiner, sondern es ist der Himmel und Erde gemacht hat. Der, der alles erschaffen hat. Wir hatten jetzt ja ein paar schöne Föhntage, vor allem jetzt bevor es so kalt war. Das war ja unfassbar, es war kaum erträglich, so schön war das. Da konnte man hier bis zur Zugspitze konnte man ja dann sogar sehen und noch Frankreich und alles. Unfassbar. Der, der das gemacht hat, das ist der, der unsere Hilfe ist. Aber ich glaube, unser Thema ist, wir denken Gott immer in der großen Skalierung. Und das ist auch hier in diesem Psalm so. Wir denken immer, Gott, und das ist ja richtig, Gott ist der, der das Universum gemacht hat. Gell? Jetzt, der die ganzen Planeten gesetzt hat. Das war ja da diese Roverlandung, da fliegt man allein zum Mars, fliegt man ja sechs Monate fliegt man ja dahin. Das ist ja unfassbar, was das für Distanzen sind. Hat Gott alles gemacht. Aber Gott ist nicht nur der Gott der großen Skalierung, sondern, und das ist vielleicht jetzt in unserer Zeit gerade noch viel wichtiger, er ist auch der Gott der ganz kleinen Skalierung. Also der, der auch die ganz kleinen Dinge gemacht hat. Gell? Gott ist nicht nur zuständig für die Berge und die Himmel und die Planeten. Der ist auch zuständig für die Viren, für die Bakterien, für die DNA und für die Proteine und für die Moleküle und Atome. Gell? Also von wem kommt unsere Hilfe? Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der die DNA gemacht hat und der die Proteine gemacht hat und der die Viren gemacht hat. Von dem Herrn kommt unsere Hilfe, der bis ins Detail die kleinen Sachen auch geplant hat. Nicht irgendwer. Und ich finde, es ist ein schöner Trost zu wissen, ja, der auch für die kleinen Dinge zuständig ist, der wird für mich sorgen. Und ob jetzt in dieser kleinen Spritze, sind alles lauter ganz kleine Dinge. Aber auch Gott kennt sich mit den ganz kleinen Dingen aus. Er hat sie auch gemacht. Das finde ich ein enormer Trost. Also, versetzen wir uns nochmal für einen Moment in die Lage dieser Jerusalem-Pilger, also die Israeliten, die da in ihren Dörfern waren und gesagt haben, so, jetzt brechen wir auf, jetzt ist ein Feiertag, jetzt geht's hoch nach Jerusalem. Sie schauen da hinauf, das waren ja bis zu 700 Höhenmeter und sagen, ja, da geht's jetzt hoch. Und sie wissen, vor ihnen liegt auch ein bisschen ein schwieriger Weg. Anstrengend auf alle Fälle, gefährlich, schwierig, nicht ganz einfach. Aber sie wissen auch, wir müssen da hoch und wir wollen da hoch. Gell? Und ich glaube, wir stehen auch in so einem Punkt. Vor uns liegt ein schwerer Frühling, weil wir ein paar Entscheidungen treffen mussten. Jeder von uns muss sich irgendwie jetzt, wie werde ich es machen? Wie gehe ich jetzt da durch? Wie gehe ich durch diese herausfordernden Wochen durch? Es wird anstrengend, es wird vielleicht gefährlich. Wir müssen selbst laufen, wir müssen selbst entscheiden. Das nimmt uns keiner ab. Aber ich darf uns als Pilger auf dem Weg nach Jerusalem zusprechen. Du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Amen. Fertig.
Wir kommen zum Beten. Ich bitte euch aufzustehen. Ich darf euch zusprechen, ihr, die auf dem Weg nach Jerusalem seid, die Arme Gottes, er wird nicht zulassen, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. So segne dich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.